SRF 1.
Uhr, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous mit diesen Mittagsthemen. Betroffenheit nach dem Anschlag in Boston, auch von Bundesrat Didier Burkhalter.
Le Conseil fédéral souhaite exprimer toute sa sympathie et toute son amitié aux victimes et à leurs familles, également à la ville de Boston et aux États-Unis.
Ob der Anschlag politisch motiviert war, ist noch unklar. Dann zweimal Ungemach für die Schweiz. Das deutsche Bundesland Rheinland-Pfalz hat wieder eine Zede mit Steuerflüchtlingen aus der Schweiz. Und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte verurteilt die Schweiz. Sie habe einen nigerianischen Drogenhändler zu Unrecht ausgeschafft. Der Nationalrat sagt nein, wir werden darüber abstimmen. Pro und Contra zur SVP-Familieninitiative gibt's im Tagesgespräch um eins. Im Studio sind Ivana Pribakovic und Daniel Hofer. Er hat die Nachrichten.
Politiker, Sportler und andere Persönlichkeiten aus aller Welt haben schockiert auf die Bombenanschläge am Marathon von Boston reagiert. Außenminister Didier Burkhalter hat im Namen des Bundesrates den Opfern und Angehörigen sein Mitgefühl ausgesprochen. Bei zwei Explosionen im Ziel des Marathons wurden am Abend mindestens 3 Personen getötet und über 100 verletzt. In England überprüft derweil die Polizei das Sicherheitskonzept für den London-Marathon, der am Sonntag stattfinden soll. Der Anlass werde wie geplant durchgeführt, versicherten die Organisatoren. In Deutschland hat laut Informationen von Spiegel Online eine groß angelegte Razzia gegen mutmaßliche Steuersünder begonnen. 400 Beamte im ganzen Land seien im Einsatz. Als Grundlage dient eine bislang unbekannte Zede mit Steuerdaten. Die Zede ist seit Anfang Jahr im Besitz der Behörden von Rheinland-Pfalz und enthält offenbar Informationen über mehr als 10'000 deutsche Kunden, die ihr Geld auf Schweizer Banken haben. Die meisten der bisher überprüften Konten sind laut Behördenangaben nicht in den Steuererklärungen der Bankkunden deklariert worden. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg verurteilt den Entscheid der Schweiz, einen nigerianischen Familienvater auszuschaffen. Die Schweiz muss dem Nigerianer 9'000 € Schadenersatz zahlen. Der Mann war wegen Drogenhandels verurteilt worden und sollte deswegen ausgeschafft werden. Dagegen wehrte sich der Betroffene, insbesondere mit dem Argument, dass seine Familie auseinandergerissen würde. Er blitzte vor Bundesgericht jedoch ab und zog das Urteil nach Straßburg weiter. Dort gab ihm der Gerichtshof für Menschenrechte nun Recht. Die Schweizer Hotellerie soll weiter von einer tieferen Mehrwertsteuer profitieren. Der Nationalrat stimmte einer Verlängerung der Regelung bis 2017 zu und dies deutlich mit 145 zu 36 Stimmen. Sagt auch der Ständerat ja, zahlt die Hotellerie weiterhin 3,8% Mehrwertsteuer. Der Normalsatz liegt bei 8%. Der Sondersatz war 1996 wegen der schwierigen Wirtschaftslage befristet eingeführt und seither 4-mal verlängert worden. Der Nationalrat sagt Nein zur Familieninitiative der SVP und zwar mit 109 zu 74 Stimmen. Auch die Idee, einen indirekten Gegenvorschlag auszuarbeiten, fand keine Mehrheit. Die SVP will mit der Initiative in der Verfassung verankern, dass Familien, die ihre Kinder zu Hause betreuen, mindestens gleich viel von der Steuer abziehen können wie Familien, die ihre Kinder fremd betreuen lassen. Als nächstes berät der Ständerat über die Initiative, danach entscheidet das Stimmvolk. Motorfahrzeuge sollen ab nächstem Jahr immer mit Licht fahren müssen, auch am Tag. Dies verlangt das Bundesamt für Straßen Astra in seinem zweiten Via Sicura-Paket für mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Zudem will das Astra für bestimmte Personengruppen ein faktisches Alkoholverbot einführen. Betroffen sind Fahrschüler, Neulenker, Fahrlehrer sowie Begleitpersonen von Lernfahrten und Berufschauffeuren. Für sie soll künftig der Alkoholgrenzwert von 0,5 auf 0,1 Promille gesenkt werden, was praktisch einem Alkoholverbot gleichkommt. Das zweite Via Sicura-Paket soll auf Anfang 2014 in Kraft gesetzt werden. Im zweiten Anlauf ist der Nationalrat auf eine Sanierung des Konkursrechts eingetreten. Die Revision soll Sanierungen von Unternehmen in Schwierigkeiten erleichtern. Enthalten ist auch die Pflicht, einen Sozialplan zu erstellen, wenn große Firmen mehr als 30 Mitarbeiter entlassen. Der Modekonzern Charles Vögele schreibt erneut rote Zahlen. Vögele machte im letzten Jahr einen Verlust von 109 Millionen Franken. 2011 waren es 119 Millionen. Auch der Umsatz war rückläufig. Für noch 972 Millionen Franken wurden Modewaren verkauft. Als Konsequenz des schlechten Geschäftsgangs schließt Vögele seine Filialen in Tschechien und Polen. Im Mordfall um den Mafiajäger Falcone gibt es neue Spuren, gut 20 Jahre nach der Tat. Die italienische Polizei hat in Sizilien 8 Haftbefehle ausgestellt und am Morgen viele Wohnungen durchsucht. Die Anti-Mafia-Polizeieinheit stützt sich bei ihrer Aktion auf Geständnisse früherer Mafiosi. Giovanni Falcone war im Mai 1992 in seinem Auto durch eine Bombe getötet worden, zusammen mit seiner Frau und 3 Leibwächtern. Für die Morde musste sich der Mafia-Boss Giovanni Brusca vor Gericht verantworten. Über mögliche Hintermänner war immer wieder spekuliert worden.
Rendezvous. Uns beschäftigt gleich Boston. Welche Spuren verfolgen die Behörden? Und wir fragen den Sicherheitsexperten, warum blieben die USA 11,5 Jahre verschont von tödlichen Attentaten? Was Glück oder Können? Dann.
Charles Vögele. Wir beraten Sie mit Stil.
Das Schweizer Modehaus scheint eher mit Stil unterzugehen. Wir fragen, woran liegt's? Syrische Flüchtlinge in der Schweiz. Sie leiden.
Es ist Zeit, dass man handelt und nicht, dass man immer redet. Also ich meine jetzt, dass es reicht langsam mit diesen Formalitäten, die Haufen Menschen kosten.
Wer seine Familie aus dem Krieg in Syrien holen will, muss hohe Hürden überwinden. Und für einmal eine gute Nachricht aus Afrika. Der Kontinent hat ein Riesenpotenzial, sagt die Weltbank. Und damit zu Börse und Wetter.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 7.676 Punkten, minus 1%. Der Euro wird zu einem Franken 21,59 gehandelt, der Dollar zu 93,01 Rappen. Das Wetter heute scheint trotz Wolkenfeldern zeitweise die Sonne. Die Temperaturen steigen beidseits der Alpen auf rund 23 Grad. Entlang der Tessiner Berge sowie von der Gotthard-Region bis nach Graubünden sind am Nachmittag einzelne Regengüsse nicht ganz ausgeschlossen. Am Mittwoch scheint häufig die Sonne bei frühsommerlichen 24 Grad. Am Donnerstag ist es noch zeitweise sonnig. Am Nachmittag und Abend kommen einige Regengüsse und Gewitter auf.
In Boston ist noch tiefe Nacht, die Straßen sind leer und viele schlafen diese Nacht schlecht. Der älteste Marathon der USA, ein friedlicher Anlass für Alt und Jung, endete gestern mit Tod und Gewalt. 2 Bomben explodierten, töteten 3 Menschen und verletzten über 100. Seither laufen intensive Ermittlungen. USA-Korrespondentin Priscilla Imboden.
Die Läufer waren gerade auf der Zielgeraden, als in kurzen Abständen 2 Explosionen die Zuschauerränge erschütterten. Bilder zeigten eine Rauchsäule, fliehende Menschen und blutüberströmte Opfer, die von Helfern in Sicherheit gebracht wurden. Wenige Zeit später trat der Polizeichef von Boston, Ed Davis, vor die Medien.
We're recommending to people that they stay home, that if they're in hotels in the area, that they return to their rooms. And that they don't go anyplace and congregate in large crowds. We want to make sure we completely stabilize the situation.
Er riet der Bevölkerung im Zentrum Bostons zu Hause zu bleiben, den Läuferinnen und Läufern in ihr Hotelzimmer zu gehen, bis sich die Situation beruhigt habe. Die Ermittlungen in solch einem großen Fall werden vom FBI geleitet. Der Chefagent des Falles, Richard Deloyer, äußerte sich ebenfalls.
This will be a combined federal, state and local effort. It will be an ongoing investigation. It is a criminal investigation that is a potential terrorist investigation.
Die Anstrengungen würden von nationalen, regionalen und lokalen Teams gemeinsam geführt. Es sei eine kriminelle Untersuchung, die sich auf eine terroristische ausweiten könne. In welche Richtung die Untersuchungen laufen, zu möglichen Tätern oder Motiven wollte oder konnte er noch nichts sagen. Bekannt ist bisher nur so viel. 2 Bomben sind explodiert, wahrscheinlich in Abfalleimern versteckt. 3 Menschen sind gestorben, darunter ein Junge. Mehr als 100 sind verletzt, teilweise schwer. Die Polizei hat zahlreiche Menschen rund um die Tatorte befragt. Verdächtige hat sie aber noch keine festgenommen. Später am Abend hielt Präsident Obama eine kurze Ansprache.
We still do not know who did this or why. and people shouldn't jump to conclusions before we have all the facts. But make no mistake, we will get to the bottom of this.
Man wisse noch nicht, wer das getan habe und wieso. Und man solle keine voreiligen Schlüsse ziehen. Er versprach aber, dass alles unternommen werde, um die Täter zu finden und zu überführen.
Any responsible individuals, any responsible groups will feel the full weight of justice.
Jene Individuen oder Gruppen, die für diese Tat verantwortlich seien, würden zur Rechenschaft gezogen.
Priscilla Imboden. Noch ist also nichts über die Täterschaft bekannt. Die US-Behörden haben auf heute Nachmittag Schweizer Zeit weitere Informationen versprochen. Fakt ist jedenfalls, dass es in den USA seit 11,5 Jahren, seit 9/11, keine Anschläge mehr gegeben hat mit Toten. Bis gestern. Bei mir im Studio ist nun unser Sicherheitsexperte Friedrich Steiger. 11,5 Jahre keine Tote bei Anschlägen. Zeigt das, dass die Abwehr von Attentaten in den USA funktioniert?
Also was man sicher sagen kann, man ist auch in den USA heute besser vorbereitet. Vor 9/11 war ja für viele Amerikaner Terrorismus ein Phänomen, das hauptsächlich außerhalb der Landesgrenzen, im Nahen Osten beispielsweise, stattfindet. Inzwischen ist auch in den USA selber die Wachsamkeit viel höher. Es gibt auch viel mehr Überwachung. Und das heißt konkret, dass große, koordinierte, auch spektakuläre Anschläge, wie eben 9/11 oder Anschläge auf Botschaften oder Regierungsgebäude, viel, viel schwieriger geworden sind. Und vermutlich sind in den letzten Jahren auch manche solche versuchte Anschläge vereitelt worden, von denen wir gar nie etwas erfahren haben.
Woraus besteht denn die amerikanische Strategie der Abwehr von Attentaten?
Zunächst bestand die amerikanische Strategie unter Präsident George Bush im sogenannten War on Terror, also Krieg gegen den Terrorismus mit hauptsächlich militärischen Mitteln. Die Idee war es, die Terrornester auszuräuchern, also die Orte anzugreifen, wo man vermutet hat, dass die Terrorattentate geplant worden sind. Das heißt eben Angriff auf Afghanistan beispielsweise. Und bis heute ist ein Teil dieser Strategie noch aktuell. Es gibt ja die regelmäßigen amerikanischen Drohnenangriffe etwa in Pakistan oder in Jemen. Das Problem aber ist, diese Strategie ist nicht wirklich nachhaltig. Terrorführer wachsen nach, Terrororganisationen schaffen Filialen, Al-Qaida beispielsweise in Nordafrika, in Syrien, im Irak und so weiter. Und deshalb haben auch die Amerikaner eingesehen, wir müssen auch den Kampf gegen den Terrorismus, also den Kampf mit polizeilichen und nicht mit militärischen Mitteln intensiver führen. Und das heißt oft ganz unspektakuläre Alltagsarbeit von Polizisten, wissen, was im Quartier läuft, wissen, was in dieser Moschee, in jener Kneipe, wo sich Rechtsextreme treffen und so weiter, was dort passiert und möglicherweise diese Signale weitergeben.
Die USA haben ja verschiedene Abwehreinheiten, die in diesem Zusammenhang ermitteln, CIA, FBI, weitere Organisationen. Früher gab es ja da den Vorwurf, dass die ihre Informationen nicht genügend austauschen. Ist das nun heute besser? Also arbeiten Sie heute wirklich zusammen?
Ich glaube, da kann man wirklich von einem sehr großen Fortschritt sprechen, auch von einer eigentlich völlig neuen Denkweise bei den Sicherheitsorganen. Früher galt es ja, sicherheitsrelevante Informationen zu horten. Heute lautet eigentlich die Devise, sicherheitsrelevante Informationen zu teilen mit anderen, die etwas damit anfangen können. Also Kooperation über Grenzen hinweg auch. Deswegen sind Organisationen wie Europol oder Interpol in der Terrorismusbekämpfung auch sehr wichtig geworden. Das Problem allerdings ist, oft hat man viel zu viele Informationen mit all dieser Telefon-, Video-, Internetüberwachung und so weiter, kommt so viel zusammen, dass man es oft gar nicht mehr nutzen kann und es völlig unmöglich ist, jeder einzelnen Spur nachzugehen, weil 99 von 100 Spuren führen wahrscheinlich ins Nichts.
Das ist wahrscheinlich auch ein hoher Preis mit dem Stichwort Rechtsstaatlichkeit. Jedenfalls diesmal vor dem Marathon in Boston sagten die Behörden, sie hätten gar keine Hinweise gehabt auf einen Anschlag. Ist es denn erwiesen, ist es ganz sicher, war es ein Anschlag?
Völlig offen ist, ob es ein terroristischer Anschlag war, also mit einem politischen Hintergrund oder ein krimineller Sprengstoffanschlag oder einfach irgendein Spinner, ein Fanatiker, Sprengstoff zum Explodieren gebracht hat. Aber plausibel ist, dass es keine Hinweise gab vorher, denn die ganze Terrorabwehr richtet sich ja vor allem gegen die organisierte koordinierte Terrorszene gegen große Anschläge. Sie kann wenig ausrichten, relativ wenig ausrichten gegen Einzeltäter, ob die nun einfach Fanatiker, Spinner sind oder mit einem politischen Hintergrund. Leute ohne Organisation im Rücken, die einfach in ihrer Garage nach Internetanleitungen eine Bombe bauen. Da gibt es auch nichts zu überwachen, weil es gibt keine Kommunikation, weil diese Täter ja in kleinen Gruppen oder allein handeln. Und solche Sprengstoffanschläge auf weiche Ziele, wie eben eine Sportveranstaltung, ein Marathon oder Angriffe auch mit Schusswaffen auf weiche Ziele, die sind sehr, sehr leicht durchzuführen, weil es schlicht unmöglich ist, alle Orte, wo sich viele Menschen zusammenfinden, Spielplätze, Wochenmärkte und so weiter, Sportanlässe eben, wirklich abzusichern.
Vielen Dank für diese Einschätzungen, Fredrik Steiger. Auch die frisch polierte Fassade hilft nicht wirklich. Der Schweizer Konzern Charles Vögele tut sich schwer mit dem Modegeschäft. Vögele schrieb auch letztes Jahr tiefrote Zahlen. Was also tun? Die Lösung der Chefetage lautet: abspecken. Vor allem im Ausland. Klaus Hammann.
In über 800 Geschäften in 10 Ländern östlich und nördlich der Schweiz verkauft Charles Vögele Kleider für Leute über 40. Und zwar Kleider, die speziell für den Modedetailhändler hergestellt wurden. Allerdings läuft das Geschäft in den letzten Jahren nicht rund, wie Verwaltungsratspräsident Hans Ziegler offen einräumt.
Über all die Jahre erfolgte keine zielgruppengerechte Modernisierung der Marke und der Kollektion. Wechselnder Zielgruppenfokus und wechselnde Markenkommunikation führten zu inkonsistenter Botschaften in der Werbung, beim Sortiment und in den Filialen.
Die teure Werbekampagne mit Starschauspielerin Penelope Cruz, ihrer Schwester Monika und Til Schweiger wurde deshalb gestoppt. Der verantwortliche Chef musste im letzten Jahr gehen. Neu ist der Finanzchef Markus Vögele, auch CEO ad interim. Er betont, dass Charles Vögele im letzten Jahr immerhin das Ausbluten stoppen konnte.
Losgelöst von aller Profitabilität war es uns enorm wichtig, auch für unsere Stakeholders beweisen zu können, dass auf 160 Millionen Cashabfluss im letzten Jahr mit geeigneten Massnahmen der Drain, also das Bleeding, wie wir es formuliert haben, gestoppt werden kann.
Die Warenlager wurden reduziert, die Investitionen zurückgefahren. Doch den Geldabfluss stoppen ist das eine, wieder Gewinn schreiben etwas anderes. Markus Vögele will Charles Vögele deshalb aus nicht rentablen Ländern zurückziehen.
Wir werden uns aus Polen und Tschechien zurückziehen. Ungarn ist auf dem Prüfstand. Und ich muss klar sagen, wir schließen auch weitere Portfoliokonzentrationen nicht aus.
Die Schweiz hingegen soll der Motor bei Charles Vögele bleiben.
In der Schweiz haben wir in der Vergangenheit das Geld verdient und wir können uns, das sehen Sie in den Segmentszahlen, wir können uns das Abschmelzen der Profite in der Schweiz eigentlich nicht leisten.
Deshalb will Charles Vögele hier eine Marktoffensive starten. Anstatt Filmstars werben nun typische Schweizer Vereine für die Mode von Charles Vögele. Zudem sollen die Kosten weiter gesenkt werden. Und das Angebot soll den Bedürfnissen der Kunden angepasst werden. Konkret heißt das weniger verschiedene Produkte, dafür mehr unterschiedliche Größen und Farben. Marco Strittmatter ist Finanzanalyst bei der Zürcher Kantonalbank. Er findet es richtig, dass sich Charles Vögele aus unrentablen osteuropäischen Märkten zurückzieht. Was auf der anderen Seite die Offensive in der Schweiz betrifft, ist er skeptisch.
Ob das in der Schweiz gelingt, da habe ich große Bedenken, da der Markt nicht einfacher wird.
Direkt vergleichen lasse sich Charles Vögele unter den Konkurrenten eigentlich nur mit C&A, sagt Strittmatter.
Das ist ein privates Unternehmen, da kennt man die Zahlen nicht, aber ich denke, die machen es ein bisschen besser, vor allem fokussieren sich die mehr auf Kinder und auch Babys, also Kleinkinder, also holen den Konsumenten quasi schon von Geburt an ab, was Vögele nicht macht.
Charles Vögele hofft, dass die ergriffenen Massnahmen wirken, auch wenn im laufenden Jahr wieder rote Zahlen blühen. Dem provisorischen Chef Markus Vögele ist aber klar:
dreistellige Verluste können wir uns in Zukunft definitiv nicht mehr leisten.
Rendezvous 11:45. 20 Jahre ist es her seit dem Bombenattentat auf den Antimafia-Ermittler Giovanni Falcone in Sizilien. Jetzt ist Italiens Justiz bei der Aufklärung einen wichtigen Schritt weitergekommen. 8 Mafiosi wurden in Schutzhaft genommen, die die tödliche Bombe gebaut haben sollen. Damit ist klar, der Anschlag kam aus dem Innern der Mafia. Aber ist damit die These vom Tisch, dass der Staat auch mitgemischt habe? Aus Rom der Bericht von Massimo Agostinis.
Gaspare Spatuzza heißt der Superpentito, also der reuige Mafioso der Cosa Nostra auf Sizilien, der seit 2008 mit der Justiz kollaboriert. Er hat den Ermittlern schon etliche wichtige Hinweise gegeben über die Mordanschläge gegen die Antimafia-Ermittler Giovanni Falcone und Paolo Borsellino, beide vor über 20 Jahren bei Bombenanschlägen ermordet. Spatuzza weiß viel. Er war mitbeteiligt am Anschlag gegen Borsellino. Und er war der Killer des Clans im Palermitaner Armenviertel Brancaccio. Trotz seiner düsteren Vergangenheit, die Ermittler halten Spatuzza für glaubwürdig. So erzählte er, wie die Cosa Nostra an den Sprengstoff kam, mit dem Giovanni Falcones Auto in die Luft gejagt wurde. Ein Fischer, dem Clan nahestehend, fand das Tritol in einem Blindgänger im Meer. Er, Spatuzza und andere hätten es danach aus dem Sprengkörper herausgesiebt und neu verpackt. Spatuzzas Mithelfer sind in diesen Tagen in Sicherungsverwahrung genommen worden. Die 8 Helfer sind alle schon im Gefängnis, verurteilt wegen Mordes und anderer Mafiaverbrechen. Fragen stellen sich. Warum kommen die Ermittler den 8 seit Jahren im Gefängnis einsitzenden Männern erst jetzt auf die Spur? Und immer wieder, warum erzählt Gaspare Spatuzza seine Wahrheiten immer nur portionenweise? Dass die Ermittler nach den neuen Aussagen von Gaspare Spatuzza sagen können, dass an der Vorbereitung des Attentats gegen Giovanni Falcone nur Mafiosi beteiligt waren, ist ein Schritt vorwärts. Aber die Schwester von Falcone, sie stellt die seit 20 Jahren drängendste Frage. Mir fehlt das wichtigste Teil. Handelte die Mafia alleine oder tötete sie meinen Bruder mit Zustimmung des Staates? Es ist diese Frage, die das Vertrauen vieler Italienerinnen und Italiener in ihren Staat, ein Vertrauen, das ohnehin nie sehr groß war, weiter unterminiert. Es gibt Zeugen, die sagen, Falcone und Borsellino seien als Teil eines Deals zwischen der Mafia und dem Staat geopfert worden. Der Staat habe die beiden erfolgreichen Antimafia-Ermittlern ihren Schergen überlassen. Im Gegenzug habe die Cosa Nostra Anfang der 90er Jahre aufgehört, Bomben im ganzen Land zu zünden. Gaspare Spatuzza sagt noch weiteres. Seine Bosse, die Gebrüder Graviano, seien die Verbindungsmänner zwischen der Politik und der Cosa Nostra gewesen. Damals, 1992, als die allmächtige Democrazia Cristiana im Korruptionssumpf unterging, habe sie den Aufbau von Silvio Berlusconis Formation Forza Italia aktiv unterstützt, auf das Berlusconi das politische Vakuum im rechten Spektrum wieder auffülle. Denn die Mafia suche ihre Gesprächspartner meist rechts.
Massimo Agostinis. Die Schweiz muss mehr machen für die Menschen in Syrien. Das sagt die Schweizerische Flüchtlingshilfe und verlangt, dass Syrerinnen und Syrer mit Verwandten in der Schweiz humanitäre Visa erhalten können. Syrer in der Schweiz stehen nämlich vor hohen bürokratischen Hürden, wenn sie ihren Familien im Kriegsgebiet helfen wollen. Max Ackermann.
Frühlingsstimmung am Stadtrand von Basel. In den Gärten wird gearbeitet, Kinder spielen, Vögel singen. Frieden liegt über dem Reihenhausquartier, wo Familie Süleyman wohnt. Doch drin in der Stube flimmen Kriegsbilder über den Fernsehschirm. Walid Süleyman kann die immer gleichen Berichte über Tod und Zerstörung kaum mehr sehen. Für ihn sind das nicht Bilder aus irgendeinem fernen Land, es sind Bilder aus der alten Heimat, wo viele seiner Verwandten noch immer leben.
Also ich habe gerade mit meiner Schwester jetzt angerufen, hat telefoniert und dann hieß das, also es ist sowas von dramatisch, ja, dass man...
Walid versagt die Stimme. Der 42-jährige Arzt heißt eigentlich anders, aber er will seinen richtigen Namen nicht nennen, um seine Verwandten in Syrien nicht noch mehr zu gefährden. Vor allem seine Schwester sei akut bedroht. Ihr Mann, ein ehemaliger hoher Offizier, und ihr ältester Sohn seien bereits tot, vom Assad-Regime ermordet. Das Haus sei zerbombt, die Schwester selber schwer traumatisiert.
Ich würde mich freuen natürlich, wenn die Schwester endlich mal in Ruhe schlafen könnte. Denn wie gesagt, die Leute, die sind psychisch kaputt zerstört.
Walid und seine Frau möchten die Schwester und deren 5 noch lebenden Kinder so schnell wie möglich aus dem Kriegsgebiet herausholen und ihnen in der Schweiz eine Atempause verschaffen. Doch alle Versuche, humanitäre Visa zu erhalten, blieben bis jetzt erfolglos. Eine Erfahrung, die auch Dutzende andere Syrer in der Schweiz gemacht haben. Trotz dramatischster Lage in Syrien unternehme die offizielle Schweiz praktisch nichts, kritisiert Beat Meiner, Generalsekretär der Schweizerischen Flüchtlingshilfe.
In Syrien sind jetzt rund 5 Millionen Menschen auf der Flucht. Viele von ihnen sind an Leib und Leben unmittelbar bedroht. Es geht jetzt darum, Menschenleben zu retten. Und ich möchte daran erinnern, in den Jugoslawienkriegen, da hat die Schweiz auch rund 100.000 Flüchtlinge vorübergehend aufgenommen, vor allem bosnische Flüchtlinge, später Flüchtlinge aus dem Kosovo. Wenn wir uns anstrengen, können wir da sicher etwas leisten.
Machen wir doch schon, kontert Gabi Söllöschi, Sprecherin im Bundesamt für Migration.
Die Schweiz hat ja bereits Kontingente aufgenommen, 2 von Personen aus Syrien. Im September letzten Jahres hat man 36 Personen aufgenommen, im Februar diesen Jahres 37 Personen. Und wenn nun das UNHCR ein weiteres Ersuchen an die Schweiz stellt, um Aufnahme eines Kontingentes, so werden wir das prüfen.
Außerdem werde im Moment niemand nach Syrien zurückgeschickt, der schon in der Schweiz ist, auch wenn zum Beispiel das Asylgesuch abgelehnt worden sei. Erste Priorität habe für die Schweiz aber klar die Hilfe vor Ort.
Die Schweiz beteiligt sich an verschiedenen Aktivitäten im Rahmen der internationalen Organisationen, die vor Ort tätig sind, um die Not zu lindern.
20 Millionen Franken kostete diese Hilfe letztes Jahr. 2013 stehen vorläufig mal 10 Millionen zur Verfügung. Das sei gut und recht, meint Beat Meiner von der Flüchtlingshilfe, befreie die Schweiz aber nicht von der moralischen Pflicht, mehr gefährdete Personen selber aufzunehmen.
Schweizer Behörden auf, hier auch mehr zu tun, unbedingt, weil es geht hier wirklich nur darum, diese Menschen jetzt vor dem Tod, vor dem Verderben zu retten. Und da darf man jetzt nicht wieder Erbsen zählen und warten, bis die anderen etwas machen, sondern da muss die Schweiz aktiv eingreifen und Hilfe anbieten.
Walid Süleyman sieht das genau gleich. Und für einen kurzen Moment wird der ruhige, scheue Mann richtig energisch.
Also ich meine jetzt, dass es reicht langsam mit diesen Formalitäten, die Haufen Menschen kosten. Es ist Zeit, dass man handelt und nicht, dass man immer redet.
Der schwarze Kontinent ist kein finsterer Kontinent, auch wenn auch oft, vielleicht auch zu einseitig, nur von Krisen und Gewalt, von Hunger und Korruption die Rede ist. Afrikas nahe Zukunft sieht heller aus, als viele annehmen würden. Ein Bericht der Weltbank sagt den afrikanischen Ländern ein Wirtschaftswachstum voraus, das deutlich über dem weltweiten Durchschnitt liegen wird. Aber da drohen auch Gefahren. Martin Dura fasst zusammen.
Afrika gibt es nicht. Diese Einsicht eines langjährigen Korrespondenten gilt ganz besonders, wenn die Weltbank einen Bericht über den schwarzen Kontinent schreibt. Denn Afrika ist immer wieder anders, immer wieder überraschend. Ein Wirtschaftsbericht zu dieser Weltregion aber addiert und dividiert. Er vernachlässigt zunächst einmal die Unterschiede, das Besondere und produziert einen Durchschnitt. Das zeigt immerhin eine Tendenz, eine Entwicklung. Und die stimmt zuversichtlich. Mehr als 5% Wachstum könnten die Länder in den nächsten 3 Jahren erwirtschaften. Und zwar jedes Jahr. Afrikas Reichtümer liegen unter dem Boden. Viele sind erst jüngst entdeckt worden. Öl- und Gasfelder, Kupfer und andere gefragte Metalle. Darin sieht die Weltbank einen wichtigen Faktor des künftigen Erfolgs. Die Exporte nehmen stetig zu und deren Ziel sei heute schon nicht mehr hauptsächlich Europa. China, Indien, Brasilien seien wichtiger geworden. Oft sei heute auch der Zugang zu Krediten leichter, das Zinsniveau sei niedrig, die Inflation sinke, steht da weiter. All das stimmt, mindestens durchschnittlich. Aber niemand lebt im Durchschnitt. Die reale Welt sieht anders aus. Und das wissen auch die Weltbankökonomen. Wenn Länder reicher werden, müsste die Armut deutlich sinken. Aber hier klaffen die statistischen Werte noch oft auseinander. Das Elend nimmt viel langsamer ab, als der Wohlstand in gewissen Schichten wächst. Die Chancen, Anschluss zu finden, sind noch sehr ungleich. Aber das ist nicht allein eine Frage des gerechten Verteilens. Das Problem liegt tiefer. Afrika fehlen große Stromnetze und ohne Strom wird die Produktion nicht wachsen, wird es schwierig, selbst Mehrwert zu schaffen und damit Arbeitsplätze und eigenes Kapital. Es fehlen auch Transportwege, die zum Beispiel Handel ermöglichen würden. Das kostet viel Geld. Auch Schulen kosten Geld. Spitäler kosten Geld. Die Weltbank ermahnt die Regierungen darum, diese Aufgaben nicht zu vernachlässigen, wenn die Armut sinken und der Wohlstand ausgeglichen wachsen soll. Eine der zentralen Erkenntnisse des Berichts aber kennt man eigentlich schon seit dem 18. Jahrhundert. Arme Bauern, armes Königreich. Die Ökonomen der Weltbank sagen das nicht so, sie übersetzen das in heutige Sprache. Die afrikanische Landwirtschaft muss produktiver werden, sie muss größere Mengen und bessere Qualität hervorbringen. Denn ohne eine moderne, produktive Landwirtschaft, sagt einer der Weltbankdirektoren, habe Afrikas Entwicklung keine Zukunft. Daran ändern dann auch die durchschnittlichen Wachstumsraten nichts.
Martin Dura. Es ist eins, Zeit fürs Tagesgespräch mit Argumenten für und gegen die SVP-Familieninitiative. Zuerst aber noch die Schlagzeilen dieses Mittags mit Daniel Hofer.
In Deutschland führen die Behörden zurzeit eine Razzia gegen 200 mutmaßliche Steuersünder durch. Die Razzia basiert auf einer CD, die das Bundesland Rheinland-Pfalz in der Schweiz gekauft hat. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte verurteilt die Schweiz für die Ausschaffung eines nigerianischen Drogenhändlers. Der Mann dürfe nicht ausgeschafft werden, sonst werde seine Familie auseinandergerissen. Der Nationalrat belässt der Hotellerie den tieferen Mehrwertsteuersatz von 3,8%, sagt auch der Ständerat, ja, verlängert sich die Sonderkondition bis 2017.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.